Ausführarena auf Ewald, Stadt hofft auf Zuschüsse bei Copacabana-Sanierung und es gibt Zeugnisse.
Hämmerhärten.
Und damit herzlich willkommen zu Hämmerhärten, dem Podcast der Härten Allgemein. Heute mit meinen Kollegen André Pritzebel.
Moin.
Joachim Schmidt.
Hallo.
Und mein Name ist Katharina Göke. Ja, es war, glaube ich, in Härten die große Nachricht der letzten Woche. Nachdem das Konzert von Leon Lönnenberger schon abgesagt werden musste am vergangenen Mittwoch, ja, mussten die Veranstalter Dirk Lasaas und Frank Südfeld das Aus für die komplette Arena auf Ewald verkünden. Die beiden mussten Insolvenz anmelden. Es wurde dann noch versucht, die Veranstaltungen am vergangenen Freitag und Samstag stattfinden zu lassen. Das hat aber auch nicht funktioniert. André, warum konnte man die Veranstaltung nicht retten und was sind überhaupt die Gründe für das Aus für die Arena?
Das Aus ist die Insolvenz einfach, ne?
Zu wenig Einnahmen.
Die Konzerte und weitere Veranstaltungen waren anscheinend zu schlecht besucht, als dass man das weiterführen konnte. Hinzu kam natürlich auch das frühe Aus der deutschen Elf im Sechzehntelfinale. Ich meine, du warst selber auch mit in der Arena. Ja. Die ersten beiden Deutschlandspiele in der Vorrunde, ich glaube 7.000 und 8.000 Besucher, hat ja wirklich Grund zur Hoffnung gegeben. Die Stimmung war gut, alles hat gepasst. Bei den anderen beiden Spielen, klar, es kamen dann natürlich auch später Anstoßzeiten dazu. Das war von Anfang an klar bei dieser WM. Aber dann stimmte einfach auch die Leistung der deutschen Elf nicht mehr. Und spätestens mit dem Ausscheiden im Sechzehntelfinale hat man dann einfach auch gemerkt, insgesamt fand ich so hier in Härten in ganz Deutschland, da war dann ein bisschen die Luft raus bei der WM.
Definitiv. Aber glaubst du, dass das auch dafür verantwortlich ist, dass die Konzerte, das ist ja auch das große Ding gewesen, nicht so gut verkauft wurden anscheinend?
Nein, die Konzerte waren ja schon früher im Vorverkauf. Man hat immer gesehen, dass gerade in den sozialen Medien und auch mit Aufstellern und so weiter und so fort, Dirk Lasaas und Frank Südfeld wirklich groß geworben haben dafür, später auch nochmal mit Rabattaktionen, aus welchem Grund auch immer. Sie haben anscheinend nicht genug Besucher erreicht. Ich hatte ja später mit dem jetzt dann zuständigen Insolvenzverwalter Maximilian van Kell gesprochen. Der sprach davon, war noch ein recht früher Stand, vergangene Woche Freitag, dass rund 9.000 Kleingläubiger unter den Gläubigern seien. Und das sind dann eben die Ticketinhaber. Wenn man sich anschaut, wie viele Veranstaltungen da waren und bei einem Fassungsvermögen von 10.000 laut den Veranstaltern, bei jeder Veranstaltung sind 9.000 Karten ganz klar zu wenig.
Absolut.
Also Frank Südfeld, mit dem hatte ich auch kurz gesprochen, bevor es eben dann in diese Verhandlungen ging, ob noch Veranstaltungen gerettet werden könnten. Der sprach davon, dass sie ein Drittel der erwarteten Karten verkauft hätten.
Das ist wenig.
Ja, das letztendlich kam da wahrscheinlich jetzt einiges zusammen, dass nach dem hoffnungsvollen Start das Ganze jetzt leider Gottes so geendet ist, wie es geendet ist.
Ja. Mir ist auch tatsächlich aufgefallen, als dann das Ganze ausverkündet wurde, dass das wirklich mehr wird, dass Künstlerinnen und Künstler Konzerte absagen müssen. Also ich weiß, Vincent Weiss, davon wusste ich, dass der ein Konzert absagen musste. Max Giesinger, weil ich denen beide noch auf Instagram folge, dass die halt wirklich Konzerte absagen mussten, weil zu wenig Tickets verkauft sind. Und,
ja, das scheint gerade ein allgemeines Problem in der Veranstaltungsbranche zu sein, nicht generell. Aber beispielsweise Loi, deren Konzert jetzt als erstes abgesagt wurde hier in Härten, musste ja auch schon vorher, glaube ich, im Mai ihre eigene Tour für den Herbst absagen, weil nicht genug Tickets verkauft wurden.
Genau, das ist auch nochmal ein großes Beispiel.
Das ist natürlich auch für so junge Künstlerinnen und Künstler wirklich tragisch.
Ja, das ist besonders bitter.
Klar.
Liegt vielleicht auch einfach an den hochpreisigen Veranstaltungen, ne? Also dass die... Wie teuer sind die Tickets für solche Künstler?
Also für Loi waren sie, glaube ich, generell noch nicht so teuer. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, waren das tatsächlich das Standardticket keine 30 Euro.
Oh, das ist nicht zu teuer.
Nee,
eben, also Ronan Keating war was anderes. Der war teuer. Ich glaube, das war Standardticket 79 oder
79.
So.
79. Naja, es ist immer soweit die Frage. Man muss natürlich auch schauen, was ist da für ein Aufwand dahinter. Ne?
Ja.
Es braucht Sicherheitspersonal. Es braucht Personal, das die Leute mit Essen und Trinken versorgt. Du musst den Backstage-Bereich schaffen, Aufbau und. Das sind natürlich auch drumherum gewaltige Kosten.
Absolut.
Ich bin jetzt persönlich nicht so ein großer Konzertgänger. Aber wenn man sich die großen Festivals anguckt, na klar, da sind natürlich auch ganz andere Namen dabei. Da kosten dann Tickets irgendwie 300 Euro oder
sowas.
Ja,
also guck dir doch die Konzerte von Taylor Swift an bei ihrer Eras-Tour. Also
genau, ich erinnere mich, glaube ich, an die Rolling Stones, die vor ein oder zwei Jahren in Gelsenkirchen waren. Ich glaube, da ging es bei einem Ticket über 400 Euro los. Also was ist so teuer, was nicht? Generell war es anscheinend für viele potenzielle Besucher zu teuer.
Ja. Klar. Ja, und die Tickets gekauft haben, du hast die 9000 Kleingläubiger angesprochen. Die fragen sich natürlich jetzt vor allem, bekommen sie überhaupt Geld zurück wegen des Insolvenzverfahrens? Und falls ja, wie bekommen sie ihr Geld zurück?
Kann aktuell noch keiner mit Verlässlichkeit sagen. Ich hatte jetzt jüngst wieder mit Maximilian van Kell gesprochen. Der prüft erstmal, ob genug Insolvenzmasse da ist, also heißt genug Geld da ist, um ein Insolvenzverfahren zu eröffnen. Mhm. Stand jetzt geht er davon aus, dass dieses eröffnet werden kann, wird sich aber insgesamt noch ein bisschen hinziehen.
Mhm. Sag mal, was ist für den Fall, dass kein Insolvenzverfahren eröffnet wird?
Schön, dass du fragst, Jochen. Ja. Wollte ich gerade sagen, dann bekommt niemand irgendetwas laut Van Kell.
Oh, auch schön.
Weil dann war von Anfang an auch nicht genug Geld da, um eben dieses Insolvenzverfahren zu eröffnen. Wie gesagt, bislang geht er noch davon aus, dass das Insolvenzverfahren eröffnet wird. Und dann heißt es im Grunde genommen erstmal, wie jetzt schon, für die Ticketinhaber abwarten. Mhm. Weil, wer sein Ticket übers Internet gekauft hat, über die gängigen Portale, Eventim, Ticketpay und so weiter, auch über die offizielle Seite der Arena auf Ewald, von den Anbietern bekommt Van Kell wohl die Daten und wird dann, wenn das Insolvenzverfahren eröffnet werden sollte, jeden Ticketinhaber persönlich anschreiben. Er sagte mir selber am Telefon, er versucht es möglichst einfach zu halten, dass die Leute dann einfach nur kurz ankreuzen müssen. Ja, uns gehört dieses Ticket mit diesem Preis und dann wird das Ganze seinen Lauf nehmen. Wie viel jetzt jeder zurückkriegt?
Kann also sein, dass man 300 Euro ausgegeben hat für eine Ticketgruppe, sagen wir mal für mich und meine Freunde, und 4,70 Euro zurückkriegt.
Klar, möglich ist es, kann keiner mit Verlässlichkeit, das sind alles jetzt Prognosen, das ist jetzt wirklich.
Nein, ich wollte 4,70 Euro, habe ich nicht gerechnet, sondern ich.
Nein, klar, das
genau. Auch 14,70 Euro.
Genau, es kann sein, dass letztendlich dabei für jeden wenig rumkommt. Ich meine, zwei Künstler sind ja jetzt auch schon nach vorne gegangen, Ron Keating und Atze Schröder.
Ja.
Und haben allen Ticketinhabern von Herten hier jetzt angeboten, zu Ausweichterminen zu kommen.
Das wäre bestimmt klug, das in Anspruch zu nehmen, ne?
Ich denke auch. Also gerade Atze Schröder hat jetzt angeboten, ist, glaube ich, meine ich, im Februar kommenden Jahres in die Dortmunder Westfalenhalle. Da sollen noch nähere Infos folgen. Wir haben es jetzt ehrlich gesagt auch nur von Facebook und von sozialen Medien, wo sich Atze Schröder am gestrigen Dienstag gemeldet hatte mit einem Video. Wie das Ganze läuft,
weiß noch nicht.
Ist jetzt noch sehr unklar. Ronan Keating hatte auf seiner offiziellen Facebook-Seite auch, wahrscheinlich war es das Management, angekündigt, so die Leute könnten nach Bassum kommen im August.
Ich habe erstmal gefragt. Bassum? Genau, das habe ich mich auch zuerst gefragt.
Bassum ist nahe Bremen. Also ich habe gestern mal bei Google Maps geguckt. Das ist knapp über 200 Kilometer von Herten entfernt.
Ja, weiß ich nicht.
Ja, ist jetzt natürlich nicht so nah, aber sagen wir mal so, wer sich jetzt auf ihn gefreut hat, nimmt vielleicht auch diese Fahrt in Kauf.
Und in NRW sind Sommerferien. Also das wäre, wer jetzt sozusagen auf Sommerferien angewiesen ist und nicht weg ist, hätte dann vielleicht schon die Möglichkeit, aber es ist echt weit.
Du kannst dir schon mal ein Hotel in Bassum suchen. Viel Glück.
Oder man verbindet es mit einem kleinen Badeurlaub an der schönen Nordsee, wäre natürlich auch gut möglich. Nein, es ist ja keiner verpflichtet, das Angebot anzunehmen. Ja.
Aber ich finde es von beiden cool, dass die es überhaupt anbieten, weil das habe ich auch schon, ich glaube, noch nie erlebt, dass dann die Künstler wirklich gesagt haben, ey Leute, dann gucken wir, dass wir es irgendwie möglich machen, weil das sind ja auch zwei Shows. Da sind ja schon Tickets verkauft worden.
Ja, klar.
Und dann halt noch anzubieten, dass Leute hinkommen können.
Ich weiß, ich kann es gar nicht sagen, ob ich es jemals, ich habe es ehrlich gesagt noch nie verfolgt. Ich kann mich auch nicht an den letzten Fall dieser Lage erinnern. Aber natürlich ist das schon schöner Zug, weil wie gesagt, wie viel und ob Ticketinhaber was zurückbekommt, kann aktuell keiner mit Verlässlichkeit sagen. Ja.
Das und die Großgläubiger wissen auch nicht, ob sie Geld zurückkriegen.
Genau, auf die wollte ich nämlich auch noch zu sprechen kommen. Zumindest auf einen, und zwar das Motorworld Inn. Das hat ja die ganzen Gastro-Stände auf dem Gelände der Arena betrieben. Und da gab es jetzt auch Verwirrung, um wer jetzt eigentlich insolvent ist, ne, André?
Genau, genau. Ich war gestern da und habe mit den Gesellschaftern Motor World Inn, also das war früher die Moto 59, das große Restaurant, da auf der Zeche Ewald gesprochen. Und die haben jetzt wohl am vergangenen Wochenende diverse Anfragen von Gästen bekommen, ob denn Veranstaltungen noch stattfinden würden, ob Buchungen noch bestünden, weil sie ja insolvent seien. So, da färbt jetzt letztendlich die Insolvenz der Arena wohl auf das ganze Ewald-Gelände ab. Und Carsten Kubacki, einer der Gesellschafter, hat natürlich ganz klar gesagt, nein, natürlich sind wir nicht insolvent. Die waren jetzt letztendlich auch nur ein Dienstleister da, eben, der eben die Leute mit den Speisen versorgt haben. Und klar, sie sind insofern nur betroffen, als dass sie jetzt halt auch gucken müssen, ob sie das Geld von der Arena zurückbekommen.
Eben. Was ich aber cool fand, das hattest du, glaube ich, auch geschrieben, dass als Ausgleich für, weil es war ja wirklich ein Hin und Her finden, jetzt die Mallorca-Party am letzten Samstag, der Abendmarkt und der Familientag am Freitag statt, dass sie da Ausgleichveranstaltungen geschaffen haben. Das fand ich eigentlich.
Ja, im kleinen Rahmen.
Genau, im kleinen Rahmen, aber wenigstens war es.
Rooftop-Bar, ne? Sie hatten auf jeden Fall zu einer Mallorca-Party geladen. Und wollen jetzt am kommenden Freitag auch eine kleine Schlagerparty an selber Stelle machen.
Also
und
morgen, ne?
Morgen. Ja, morgen, ganz genau, ganz genau. Und am Sonntag dann auch das WM-Finale zeigen.
Oh, sehr schön, sehr schön.
Spanien gegen England oder
dann,
Argentinien.
Ja, normalerweise, also wir zeichnen immer mittwochs auf, deswegen können wir jetzt noch nicht sagen, ob England oder Argentinien weiterkommen. Aber es wird auf jeden Fall ein spannendes Finale,
denke ich mal. Ja, und die Spanier waren sensationell. Also die Spielen zu sehen, ist ja an sich schon mal gut.
Absolut. Ich war auch überrascht, wie schlecht Frankreich war im Halbfinale.
Und ich glaube, die haben während der ganzen WM bisher auch nur ein Gegentor kassiert.
Das ist richtig. Ja.
Also, nicht schlecht. Respekt.
Ja, dann haben wir auch schon mal gleich einen kleinen Ausblick aufs Wochenende. Wenn du nicht noch irgendwas zum Aus hast, was du unbedingt loswerden wolltest.
Nein, was soll man dazu? Wir haben bislang alles berichtet. Wir werden weiter berichten, wenn es neue Entwicklungen gibt.
Ja, guckt auf
Herden
Allgemeine, da findet ihr tatsächlich einen
Sack voll Berichte. Ich meine, es ist natürlich für alle Beteiligten schlicht und ergreifend traurig. Ne?
Ja.
Jetzt bei so einer Geschichte gibt es einfach nur Verlierer. Die beiden Veranstalter, die, das muss man natürlich jetzt an dieser Stelle auch sagen, einfach wirklich was gewagt haben und versucht haben, da was auf die Beine zu stellen.
Eben.
Es ist jetzt in die Hose gegangen und man kann natürlich auch die Wut der Ticketverkäufer und Dienstleister verstehen, die jetzt auf ihrer Kohle sitzen und nicht wissen, was passiert. Aber ich befürchte, erstmal heißt es jetzt abwarten und mal schauen, was da kommt.
Das wird mit Sicherheit sehr unangenehm für die beiden sein, weil die ja weiterhin Geschäfte in Herten und Umgebung machen.
Ja,
und also praktisch dauernd Leuten begegnen, denen sie eigentlich Geld schulden.
Ja.
Das ist ja wirklich sehr.
Na klar, aber da kann man jetzt einfach nur hoffen, dass die Betroffenheit darüber, dass man da Geld gelassen hat, jetzt nicht in irgendeiner Form ausartet, weil das wäre ja selbstverständlich der absolut falsche Schritt.
Ja.
Ich finde, das muss und sollte man jetzt ganz einfach trennen. Es sind gesonderte Geschäfte. Na klar, beide haben noch ihre andere Geschäfte, aber klar wird das schnell in einen Topf geworfen, aber das eine sollte jetzt erstmal mit dem anderen nichts zu tun haben.
Ganz genau. Ja, ihr habt ja schon ein bisschen angefangen mit dem Werbeblock und genau dazu kommen wir jetzt.
Wir haben mit dem Werbeblock angefangen,
nur
weil wir
nur
auf
gesagt,
unsere Seite
verfügen. Ja, klick auf Herten Allgemein.
Genau, nämlich da und vor allem auch in der HA Plus App, die gibt es für iOS und Android, findet ihr alle möglichen Artikel natürlich, alle Artikel, auch noch unsere Videostreams von der Arena, Bildergalerien, alle anderen Themen natürlich auch. Nicht nur über die wir im Podcast sprechen, sondern über alles, was wir berichten, den Lokalsport. Alles Mögliche gibt es dann eben auf www.hertner-allgemeine.de und in der HA Plus App. Wir haben auch immer noch das Angebot 1 € für 6 Monate. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Schaut es euch einfach mal an und guckt, ob es was für euch ist. Wir würden uns natürlich freuen. Ja, und dann gibt es weiterhin den Aufruf von der Logistik zu den Taschengeldjägern. Das ist eine Aktion, die richtet sich an Jugendliche von 13 bis 17 Jahren. Da geht es eben darum, unsere Zeitungen und Anzeigenprospekte zu verteilen. Und ja, wer darauf Lust hat, sollte mal auf taschengeldjäger.de, Jäger natürlich mit AE, vorbeischauen. Da findet ihr alle wichtigen Informationen für eure Eltern und auch für euch selbst. Und als letztes sucht unser Werbemarkt weiterhin Telesales Manager und HR Payroll Specialists. Wenn ihr Werbung verkaufen wollt und auch gut darin seid, dann solltet ihr euch die Stellenanzeigen dafür mal angucken. Frei nach dem Motto Explore Your Sales Talents und genau unter der Adresse exploreyourtalents.de/jobs findet ihr alle Informationen und sogar ein Kontaktformular, da könnt ihr, oder besonders Bewerbungsformular, da könnt ihr euch direkt bei uns bewerben und ja, vielleicht können wir euch ja bald als neue Kollegin oder neuen Kollegen bei uns begrüßen.
Und offenbar sind Englischkenntnisse hilfreich.
Ja, ja.
Specialists
auf jeden Fall.
Payroll.
Also über den Telesales Manager haben wir in irgendeiner vergangenen Folge auch mal gesprochen, was das ist. Einfach mal reinhören. Genau, für alle, die es nicht wissen. Ja, dann kommen wir jetzt zum Copacabacum, Jochen. Nach 37 Jahren intensiven Betriebs stehen im Hallenbad im Copacabacum mehr als nur kleine Reparaturen natürlich an. Das können wir uns, glaube ich, alle vorstellen. Und deswegen hat die Stadt und ihre Badbetreiberin, die hat eine Stadtwerke, sich um Zuschüsse aus einem Bundesprogramm für die Sanierung für kommunale Bäder beworben. Joachim, wie hoch wäre diese Förderung und was müsste die Stadt am Ende noch zuzahlen?
Ach, also das ist ganz clever, sich um Fördertöpfe zu bewerben, ne? Weil unsere Städte sind ja hier alle mehr oder weniger kurz vor der Pleite.
Oh ja.
Wobei es, eine Stadt kann nicht so leicht pleite gehen. Aber sagen wir mal so, sie sind hoch verschuldet. Und so gesehen, sobald es irgendwo so ein Programm gibt, kriegen die immer ganz große Augen und bewerben sich, wenn sie klug sind. Mhm. Das hatte ja beim Sportbad Westerholt auch geklappt.
Stimmt.
Da sind, glaube ich, 3 Millionen aus Berlin gekommen für die Kernsanierung, war das im Grunde fast ein Neubau. Jetzt für Copacabacum ist im Grunde dasselbe Spiel, ein anderes Programm. Ich frage mich eigentlich, warum es immer so einzelne Programme gibt. Das ist ein bisschen nervig eigentlich. Der Bund könnte auch so Geld verteilen, das wäre dann einfacher. Aber gut, es gibt ein Programm, da muss man sich bewerben. Bewerbungsschluss war schon. Mhm. Und du fragtest, wie viel?
Genau.
Was die Stadt machen will, kostet 10 Millionen Euro und 200.000, also 10,2 Millionen Euro. Im Grunde eine Sanierung vom Dach bis zu den Duschen, alles.
Okay.
Also kann man sich vorstellen, die Glasfassade, das ist alles irgendwie überholungsbedürftig. Ja. Energetisch, Dämmung, die Becken. Nach 37 Jahren ist so ein Bad so langsam, aber sicher einfach auf.
Betrifft das eigentlich das Spaßbad oder speziell Hallenbad? Ist das, ich weiß es nicht genau, ist das ein und dasselbe oder ist das was Unterschiedliches?
Spaßbad, Hallenbad sagt mir gar nichts, die Unterteilung.
Ich weiß es, deswegen ist das ja meine Frage. Ich weiß es eben auch nicht ganz genau.
Dann sind wir beide gleich dumm.
Okay.
Ich weiß nur, es betrifft nicht den Außenbereich.
Okay.
Und nicht die Saunalandschaft.
Ja, okay.
Also alles, von daher Spaß und Hallenbad, beides, denke ich. Ja gut, ich war länger nicht mehr da, von daher rede ich ein bisschen wie der Blinde von der Farbe. Also.
Mir geht's leider ähnlich so, das letzte Mal war ich in der Sauna.
Okay, naja, jedenfalls soll wirklich alles saniert werden, kann man unterm Strich sagen. Die Stadt müsste nur 2,5 Millionen zahlen, weil 75% aus Berlin kämen.
Das ist ordentlich.
Ja, das ist toll, ne? Mhm. Wenn man denn einen Zuschlag kriegt.
Ja.
Und da liegt der Hase im Pfeffer. Also Bewerbung ist schon, also Bewerbungsschluss war schon. Herten hat sich auch termingerecht so wirklich um 11:55 noch beworben. Und jetzt habe ich mal geguckt, wie denn die Chancen sind, dass Herten da Geld kriegt und wir dann alle bald ein nagelneues Copacabacum da stehen haben. Weil im Grunde ist das so. Ne?
Ja.
Wäre das so? Weil erschreckende 960 Kommunen haben sich um diesen Fördertopf gedrängelt.
Das ist viel.
Ja, und das Gesamtvolumen, was die verbauen wollen, sind nicht 250 Millionen. Die sind nämlich in dem Topf in Berlin drin. So viel hat der Bundestag im Grunde bewilligt und gedacht, tun wir den Städten mal was Gutes. 3 Milliarden wären nötig, um das alles zu bauen.
Boah,
ja, von daher ist schlecht. Also Herten hat 960 Konkurrenten.
Mhm.
Und von denen werden vielleicht 60 einen Zuschlag kriegen insgesamt. Mhm. Ne? Man kann mit anderen Worten sagen, ich würde nicht drauf wetten, dass da was geht.
Okay.
Und der Rat hat beschlossen, in kluger Voraussicht, wenn wir den Zuschlag für dieses Förderprogramm nicht kriegen, erstmal nicht bauen,
okay,
liebe Stadtverwaltung, weil die 10 Millionen sind erstmal so nicht da. Die Stadt hat ja etliche große Bauvorhaben im Moment vor der Nase und ich glaube, Vorfahrt hat Rosa-Parks-Schule mit 120 Millionen ungefähr, vielleicht werden es 130 am Ende. Da muss ja unglaublich viel gebaut werden, ja, von Verkehrsanbindung bis Sporthalle und so. Und dann zumindest in der Politik hat sehr viel Vorfahrt das Glashaus.
Okay.
Auch so eine Sanierung mit ja vielleicht 20 Millionen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob Otto Normalverbraucher sagen würde, das Glashaus ist mir wichtiger als das Copacabacum. Ich tendiere dazu zu sagen, der Normalbürger wird wahrscheinlich sagen, Schwimmbad wäre mir wichtiger, aber gut.
Wie dringend ist es denn da im Copacabacum?
Ach ja, man kann es weiter betreiben. Die machen ja immer ihre Revisionen am Ende des Jahres. Die werden nur immer aufwendiger. Ne? Also das ist im Grunde ineffizient. Du musst dann in den Becken irgendwelche Kacheln austauschen und immer so komisch nacharbeiten. Ne? Und das wird natürlich immer mehr. Und die Duschen und Umkleiden sind jetzt auch nicht auf einem Stand, wo man sagt, oh, ist ja super hier. Ne? Also zumindest als ich sie zuletzt gesehen habe, waren die in Ordnung. Aber man erwartet vielleicht und macht vielleicht auch mehr Umsatz und ist attraktiver, wenn man sagen kann, guck mal hier, das sieht aber toll aus.
Ja, klar.
Ne? Und ja, von daher betriebsbereit bleibt das Bad. Das muss nicht zumachen, weil es zusammenbricht. Aber es wäre schon schön, wenn man da was tun könnte. Aber die Stadt kann ohne Zuschüsse im Moment sehr wenig tun.
Weiß man denn schon, wann da eine Entscheidung gefällt wird?
Ja, im Herbst. Ich weiß nicht genau, ob September oder Oktober. Okay. Dann trifft sich der Haushaltsausschuss des Bundestags und sagt, die Stadt ja, die Stadt ja, die Stadt nein, die nein, die nein, 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 nein. Also 900 mal nein. So ungefähr. Ja, ist blöd, aber zeigt auch, wie die gesamte Lage in Deutschland und bei den Kommunen in Deutschland ist. Ja. Nun, da sagt einer, ich habe Geld und sofort kommen alle gerannt und sagen, hier ich. Und das ist durchaus aufwendig, sich da zu bewerben. Man kann nicht einfach nur sagen, ich hätte gerne ein paar Millionen, sondern muss ausgefeilte Pläne dahin schicken, einen Ratsbeschluss haben und all so ein Zeug. Also ein ziemlicher Verwaltungsaufwand, der alleine hinter der Bewerbung die Kohle, die man nicht kriegt, steht. Was auch im Grunde meine Kritik an solcher Art Förderung ist. Also ich fände es grundsätzlich besser, das macht die Landesregierung nicht anders als die Bundesregierung seit Jahren. Hat auch nichts mit Parteien zu tun, das macht SPD wie CDU, wie Grüne. Die wollen immer irgendwie das, was in den Kommunen passiert, und zwar was Bestimmtes, verkaufen sie dann als ihre Idee und sagen, das fördern wir mit 2 Milliarden Euro zum Beispiel. Dann schreiben in 1000 Städten irgendwelche Leute solche Bewerbungen und ein paar stellen eben fest, ja, der Topf ist jetzt leer. Schade eigentlich. Es wäre, fände ich, klüger, Geld, wenn man es den Kommunen in die Hand geben will, pauschal zu überweisen und zu sagen, ihr seid vor Ort, guckt doch mal selber, was wichtig ist. Statt zu sagen, wir haben hier. Ne, aber wie gesagt, die Regierungen schmücken sich ein bisschen mit diesen Förderprogrammen. Weil sie können dann sagen, wir tun etwas für. Und dann kommt irgendein Thema. Ne, was, jetzt zum Beispiel diese Hitzegeschichte. Wer weiß, vielleicht gibt es in 2 Wochen so ein Förderprogramm kommunale Hitzevorsorge. Dotiert mit, sagen wir mal, 300 Millionen Euro. Und das Geld können die Städte abrufen. Dann kommen wieder 960 Städte oder noch mehr. Und es wird nicht genug Geld für alle sein. Das ist irgendwie doof, finde ich.
Verstehe ich, verstehe ich.
So. So viel dazu.
Ja, wenn du nichts mehr hast,
Zum Copa eigentlich zum Copa nicht. Ich wünsche der Bewerbung viel Glück, weil es wäre toll, wenn das klappen würde.
Ja, wir hoffen, wir drücken die Daumen und hoffen und werden natürlich weiter darüber berichten und die Entscheidung im September weiter verfolgen. Ja. Ja, dann kommen wir zum letzten Thema, denn vor allem für die Schülerinnen und Schüler stehen jetzt, wir haben schon die Sommerferien angesprochen, die Sommerferien vor der Tür. Letzter Schultag ist morgen, wenn man die Folge am Donnerstag hört, also am Freitag. Das bedeutet natürlich auch immer, dass es Zeugnisse gibt und ich kann mich auch noch so ein bisschen an Zeugnisvergaben erinnern, das war natürlich auch immer aufregend, okay, was kriege ich jetzt wirklich?
Ist bei dir ja auch noch nicht so lange her wie bei mir.
Das stimmt, aber ich kann mich tatsächlich so wirklich richtig dran erinnern, so an, klar, also Abi-Zeugnisvergabe natürlich. Aber so an die Einzelnen, dass ich jetzt wirklich wüsste, okay, in der siebten Klasse das und das und das, daran kann ich mich tatsächlich auch nicht mehr erinnern. Aber du bist schon mal ein gutes Stichwort, denn du hast mal deine Erfahrungen mit dem Thema aufgeschrieben. Und ja, wie waren die denn? Ja. Woran kannst du dich erinnern?
Wir machen einen Leseraufruf nach dem Motto, schildern Sie uns doch mal, wie war Ihre Zeugnisgeschichte früher? Was haben Sie da so erlebt? Mir fiel dann direkt ein bestimmtes Zeugnis, das war erinnerungswürdig, sag ich mal, weil Zeugnisse waren damals, da war ich bestimmt auch nicht alleine, im Grunde so meine Haupteinnahmequelle als Kind, also die Grundschulzeugnisse, weil man ging immerhin mit den Noten dann zu Papa und Mama und zu Oma oder wer da auch immer noch so Geld hatte in
einmal
der Familie.
Quer durch die Familie und Geld einsammeln. Ne?
Genau, und ich hatte tatsächlich eine Vereinbarung, was ich für eine 2 auf dem Zeugnis kriege, nämlich eine D-Mark. Ich bin ja ein bisschen älter, also das war 1960er Jahre bei mir. Und für eine 1, die ja nicht ganz so häufig ist, kriegte ich sagenhafte 5 Mark.
Wow.
Ja.
Oft eingesammelt oder seltener?
Die 1 natürlich etwas seltener.
Ja, klar.
Und ich hatte dann, aber immerhin die 3 und 4 und 5, 5 hatte ich Gott sei Dank nie, aber 3 und 4 brachte immerhin keine Abzüge, hätte man ja auch vereinbaren können.
Ja, klar.
Stimmt.
Naja, also war ein Belohnungssystem im Grunde. Ich kann sagen, das hat unterm Strich sogar ganz gut gewirkt. Also so pädagogisch ist vielleicht holzamer Pädagogik, aber hat irgendwie funktioniert, also stachelt ein wenig die Leistungsbereitschaft an.
Ich glaube, das kennen aber auch viele Kinder, also das weiß ich auch aus meiner Generation. Ich kann mich erinnern, dass ich von meinen Großeltern Zeugnisgeld bekommen habe, das war dann aber sowas Generelles. Also es war jetzt nicht so, für eine 1 kriege ich so und so viel, für eine 2 und so weiter, sondern ich habe dann generell einfach am Ende dann Geld fürs Zeugnis bekommen.
Und weißt du noch, ob für ein gutes Zeugnis mehr?
Ich glaube schon.
Ja, ne?
Ich glaube schon.
Ja, also bei mir war es richtig, ich konnte mir ausrechnen, was ich brauche, um bestimmte Summe zu kriegen. Und an ein bestimmtes Zeugnis, 3. Klasse, erinnere ich mich so genau, weil zu dem Zeitpunkt hatte so ein Kramladen bei uns an der Ecke, ich komme aus Recklinghausen-Suderwich, das war Sachsenstraße, so ein kombinierter Friseur- und Alles-Verkaufsladen, da habe ich immer meine Comics gekauft später, und Josefiak hieß der. Wissen die Älteren in Suderwich vielleicht noch. Und bei dem im Schaufenster waren nämlich plötzlich 2 große Cowboy-Figuren, so 25 Zentimeter groß, so irgendwie Plastikfiguren. Die waren aus irgendeinem Grund der Traum meiner Kinderseele, die wollte ich unbedingt haben, aber die waren zu teuer, die konnte ich mir irgendwie absolut nicht leisten. Ich weiß noch, 4,90 Mark kostete der eine und der andere, da weiß ich nicht mehr genau den Preis, der saß auf einem Pferd. War also doppelt so groß und darum noch teurer. Also war wahrscheinlich 10, 11 Euro. Mark.
Da musste eine 1 her, ne? Um immerhin den einen sich leisten zu können.
Genau. Und ich habe dann vorher geguckt, Mist, was brauche ich denn, ne? An Noten. Und es kam tatsächlich auf eine 1 an. Und die habe ich gekriegt.
Wow.
Ich habe zwar vorher, das fand ich auch lustig, wie ein Blöder geübt für Mathematik, also Rechnen. Das war irgendwie. Da kam ich immer nie über eine 3 hinaus. Und es gab ja auch so Kopfnoten. Ne? Und da war ich bei häuslichem Fleiß nämlich auch immer bei einer 3. Also sprich, ich war nicht so der Allerfleißigste. Und ich habe vorher da viel für getan, habe aber absolut nichts erreicht. Bei Rechnen blieb bei einer 3, der häusliche Fleiß kriegte auch eine 3. Und da, wo es mir in den Schoß fiel, nämlich in Musik, komischerweise, kriegte ich eine 1. Baba, gerettet und ich konnte mir die beiden Cowboys kaufen.
Na, ja, cool, wunderbar. Ey.
Und ich bin mir sicher, solche lustigen Erinnerungen haben irgendwie viele an ihre Zeugnisse. Und wenn es die gibt, schreibt uns.
Genau. André, wie sieht es bei dir aus? Kannst du dich noch an Zeugnisse erinnern?
Ich kann da ehrlich gesagt nicht viel zu beitragen. Ich erinnere mich ähnlich wie du. Es gab Zeugnisse, es war aufregend, aber dass mir da jetzt irgendwie was bestimmt im Gedächtnis geblieben wäre, nee.
Schulzeit verdrängt, wa?
So ungefähr, genau.
Ich glaube, das einzige Zeugnis, an das ich mich so ein bisschen noch erinnern kann, war tatsächlich das letzte von der Grundschule, weil ich war in Kunst nie wirklich gut. Aber ich war immer so eine Dreierkandidatin. Also es war okay, aber jetzt halt nicht gut. Und dann hat meine Grundschullehrerin mir tatsächlich auf meinem allerletzten Zeugnis noch die 4 reingedrückt, was keine Auswirkung mehr hatte. Aber trotzdem, dann dachtest du dir auch so, warum jetzt die 4? Wenn es sonst immer eine 3 war, warum jetzt die 4?
Sind meine Bilder so schlecht?
Genau, genau. Ich habe mir so viel Mühe gegeben.
Ja.
Ja, genau.
Ja, ob Schulnoten gerecht sind, da kann man sowieso lange drüber streiten.
Ja.
Ich habe ja mein altes Zeugnis für diese Geschichte, ich habe es mitgebracht. Die Hörer können es nicht sehen, die Gucker können. Was wollte ich gerade erzählen? Ob Schulnoten gerecht sind.
Genau.
Da konnte ich nachvollziehen, es gab 3 verschiedene Klassenlehrer. Mhm. Und meine Noten sind komplett anders, je nach Klassenlehrer.
Okay. Mhm.
Also, ich glaube nicht, dass das sehr gerecht, im Sinne von objektiv läuft.
Es ist ja, ich finde, wir haben das auch zu meiner Schulzeit, haben wir das früher auch immer gesagt, so ich finde, Fächer sind immer sehr lehrerabhängig.
Ja.
Weil es ist ja vor allem auf der weiterführenden Schule kommt dann ja auch immer, okay, man hat einmal in dem Jahr den Bio-Lehrer, sag ich jetzt mal, dann den und dann in Mathe unterschiedliche Lehrer. Und wie du schon sagst, dann ist man halt auch, wird man anders vielleicht bewertet, aber es ist halt auch, man kommt anders vielleicht auch klar. Wenn man einen Lehrer hat, der einem wirklich hilft, der einen fördert, dann ist es vielleicht nochmal was anderes als einer, der dem das jetzt vielleicht nicht egal ist, aber dann halt jemand anderen hat, den er eher fördert.
Und manchmal ist es ja vielleicht auch schlicht und ergreifend persönliche Sympathie.
Ja.
So, wenn man einen Lehrer hat, den man sympathisch findet, wirkt sich das auch direkt vielleicht auf die Mitarbeit im Unterricht mit und Sub wird dadurch dann die Note auch schon ein bisschen besser.
Ich habe ja in meinem Text, der heute, glaube ich, erscheint, auch geschrieben, also bekannt, zum ersten Mal öffentlich bekannt, ich war damals in meine Musiklehrerin verliebt.
Oh.
Also wie man so als Neunjähriger verliebt ist, also man hat geschwärmt.
Und ja, heute würde man sagen, man hatte einen Crush.
Oh, einen Crush. Ich hatte einen echten Crush und ich war wegen dieses echten Crushes sogar freiwillig im Blockflöten-Nachmittagsunterricht von der Grundschule. Ich kann bis heute alle Weihnachtslieder auf der Blockflöte.
Das
keiner will es hören, nehme ich an. Aber,
ach, wer weiß, wenn es im Dezember hingeht, kannst du deine Blockflöte durchaus mal mitbringen.
Ich werde Stefan wieder sagen.
Genau.
Bitte nicht.
Oh, du Fröhliche.
Er hat's ja.
Ja. Eine Kleinigkeit noch, die mir aufgefallen ist bei den Zeugnissen, das wusste ich gar nicht mehr. Ich komme wirklich aus einer anderen Zeit, offenbar. 1960er Jahre. Hier steht, also erstmal gab es diese Kopfnoten für Führung, häuslichen Fleiß, Schulbesuch, das ist alles dann benotet.
Ja.
Und dann steht hier unten drunter Unterschrift des Vaters oder seines Stellvertreters.
Mhm.
Also gendern kannten die noch nicht in den 60er Jahren, weil unterschrieben hat immer meine Mutter und die war der Stellvertreter meines Vaters.
Ja.
Also komisch, ne?
Ja, dass man nicht, also wenn man schon Vater schreibt, dann kann man Vater oder Mutter schreiben.
Genau.
Also klar, dass das Wort Erziehungsberechtigter damals jetzt, das ist schon klar, aber wenn man schon Vater schreibt, dann schreibt doch Vater und Mutter.
Tja.
Aber ja, es sind andere Zeiten, da hast du absolut recht, natürlich.
Und ich habe mich erinnert, es ist gar nicht so lange her, dass Frauen alleine ja auch gar nicht geschäftsfähig waren, verheiratete Frauen. Ne? Also sprich, der Mann musste die Waschmaschine kaufen, die Frau musste sie bedienen.
Ja.
Aber das Geschäft abschließen in einer Ehe durfte nur der Mann.
Ja.
Ich glaube, in den 50er Jahren wurde das geändert.
Naja,
also hing noch eine Zeit lang nach.
Ja, absolut.
Verrückt, ne? Wenn man das aus heutiger Sicht sieht.
Es war ja auch lange so, dass die Männer noch entscheiden durften, ob die Frauen arbeiten gehen dürfen oder nicht. Das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen.
Ja.
Also, ja. Ja, dann haben wir doch auch noch mal einen kleinen Geschichtsrückblick gemacht. Und wenn ihr beide nichts mehr zu dem Thema habt, würde ich zu den Wochenendtipps kommen.
Mach mal,
sehr gerne.
Sehr schön. Ja, ich habe immer wie immer 3 rausgesucht, stellvertretend für viele mehr. Die ganze Übersicht findet ihr natürlich auf unserer Webseite. Am Samstag ist von 13 bis 18 Uhr auf dem Hof Wessels Hoffest. Da gibt es Mitmachaktionen für Kinder, einen Infostand des BNE-Regionalzentrums, ein Glücksrad, Tombola, Live-Musik. Das ist einmal das Musikprojekt Ingas Garten von Heiko Fenger und das Zirkustheater Standart. Genau, Eintritt ist frei, einfach mal vorbeikommen. Das Wetter soll, glaube ich, auch ganz gut werden.
Nicht mehr so heiß.
Und nicht mehr so heiß, was ja auch wirklich gut ist für so ein Hoffest.
Aber weiterhin sonnig.
Genau, deswegen perfektes Wetter eigentlich für einen Besuch. Dann ist am Sonntag von 14 bis 16 Uhr bietet das RVR-Besucherzentrum Hohe Wart eine Stadtrundfahrt durch Herten im Cabrio-Bus an. Das finde ich klingt sehr spannend. Da informieren Gästeführer über Geschichte und Gegenwart der Stadt, über Sehenswürdigkeiten und aktuelle Entwicklungen. Genau, es gibt auch eine Auffahrt auf die Halde Hohe Wart. Was ja auch immer sehr schön ist mit der Aussicht. Erwachsene zahlen 22 Euro, ermäßigt 19, Kinder von 6 bis 14 Jahren 11 Euro und Plätze in den ersten beiden Reihen kosten 32 Euro. Und dann ebenfalls am Sonntag findet am Jugendzentrum Nord ein Hüpfburgenfest statt von 14 bis 17 Uhr. Da werden 7 Hüpfburgen aufgebaut. Es gibt Popcorn, kühle Getränke und kleine Überraschungen für Kinder und deren Familien. Und ja, genau, Familien können auch Picknickdecken mitbringen. Das heißt, man kann auch noch gleich ein schönes Picknick machen. Das ist doch auch schön. Genau, dann würde ich sagen, entlassen wir euch ins Wochenende. Und uns auch, genau.
Genau. Ein bisschen Zeit haben wir noch bis dahin.
Das ist richtig. Genau, wir haben auch nochmal den Hinweis, weil wenn mit den Zusendungen unsere E-Mail-Adresse lautet haredaktion@medienhaus-bauer.de. Ihr findet uns auch auf Facebook und Instagram, auch da könnt ihr uns anschreiben. Und wenn ihr als Zuhörer noch ein Abo auf unserer Webseite da lassen würdet, würden wir uns auch sehr drüber freuen. Dann sage ich danke, André.
Sehr gerne.
Danke, Joachim. Jo. Und bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.